Deutschlandfunk. Der Tag.
Miami. South Beach, bringing the heat. Ich nehme nur schon mal vorweg, wie wir den Podcast zum nächsten G7-Gipfel audiotechnisch umsetzen werden. Der findet nämlich voraussichtlich nächstes Jahr in Miami statt. US-Präsident Donald Trump hat da zufällig ein Golfresort in der Nähe. Da könnte man doch... Ja, ist kein Scherz, das hat er heute so gesagt. Wenn schon G7-Gipfel, warum dann nicht auch noch ein bisschen Geld damit verdienen? Warum überhaupt noch G7, fragen ja einige. Wir haben heute Antworten, denn miteinander reden ist gar nicht mal so verkehrt, wenn die Weltordnung, die man kannte, sich gerade auflöst. Miteinander reden, auch das Stichwort mit Blick nach Sachsen. Ja, wir haben schon mehrfach hingeguckt, ist aber eben auch am Sonntag eine wichtige Landtagswahl. Und am Wochenende, da trafen sich zehntausende Menschen in Dresden und Chemnitz zu Demonstrationen, aber auch zu Bürgerfesten. Miteinander reden, was bringt's also? Positive Eindrücke unserer Korrespondentin. Deutschlandfunk, der Tag, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin!
Ein großer Dank an die Gastgeber, sowohl was die Organisation als auch was die verschiedenen Formate anbelangt.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel heute über den G7-Gipfel im französischen Biarritz. Nun gibt es viele, die sagen, boah, redet doch nicht immer über diese Machtspiele der vermeintlich Großen, redet lieber über Sachfragen. Und ich finde es grundsätzlich auch total nachvollziehbar. Aber wir stehen gerade an so einer Epochenschwelle, wo nicht ganz klar ist, wohin sich unsere Welt eigentlich entwickeln wird. Die USA ziehen sich als Führungsmacht zurück. Das kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Es hat aber auf jeden Fall Auswirkungen. Andere Staaten füllen diese entstehende Leerstelle, formulieren Führungsansprüche, das sehen wir zum Beispiel gerade bei China. Und aus europäischer Perspektive stellt sich ja die Frage, wo stehen wir eigentlich und was können wir überhaupt noch beeinflussen? Was wollen wir vielleicht auch beeinflussen? Emmanuel Macron, der französische Präsident, der hat jetzt am Wochenende gezeigt, er will etwas beeinflussen. Er hat den G7-Gipfel in Biarritz ganz nach seinen Vorstellungen gestaltet. Also Frage an Jürgen König, unseren Frankreich-Korrespondenten. Will Macron jetzt der neue Führer der freien Welt werden?
Das weiß ich nicht, ob er diesen ausdrücklichen Status so für sich jetzt beanspruchen will. Aber natürlich geht es in die Richtung. Ich meine, man schaue sich nur mal diese G7-Runde an. Donald Trump, US-Präsident, ist ja unberechenbar, nicht verlässlich. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte, nur noch geschäftsführend im Amt. Die Zukunft von Boris Johnson als britischer Premierminister ist, sagen wir mal, zumindest ungewiss. Mhm. Angela Merkel ist in der Endzeit ihrer langen Kanzlerschaft angekommen. Dann haben wir noch die Ministerpräsidenten von Kanada und Japan. Die traten hier, ich sage euch mal, nicht wirklich nennenswert in Erscheinung. Die ganze EU, EU-Ratspräsident Tusk ist ja auch in Biarritz. Die EU ist im Umbruch, um es freundlich zu formulieren. Also was bleibt da? Und da sagt Macron halt, gut, ich unternehme jetzt was, ich mache was und es liegt ihm auch. Es passt zu seinem Denken, zu seinem Ehrgeiz, auch zu seinem Verständnis als französischer Staatspräsident. Denn zum Beispiel, wenn er sich so für Afrika engagiert, dann natürlich auch, weil Afrika sozusagen, ja etwas salopp formuliert, der Hinterhof Frankreichs nach wie vor ist. 75% der frankophonen Menschen lebt auf dem afrikanischen Kontinent. Also okay. Da mischen sich ganz viele Dinge. Es passt sicher auch zu Macrons zu seinem Ehrgeiz, zu seiner Eitelkeit vermutlich auch. Also kurzum, ich glaube, man muss das nicht gleich Führer der freien Welt nennen. Aber also ehrlich gesagt, ich bin schon ganz froh, dass es überhaupt jemanden gibt, der mit wirklichen Ambitionen antritt. Gut, was bei all dem nur herauskommt, das ist eine andere Frage.
Und ob der Weg dieser Ambitionen auch immer so der richtige ist, auch darüber kann man ja streiten. Was uns ja, glaube ich, tatsächlich alle an diesem Wochenende überrascht hat, das war der Überraschungsbesuch des iranischen Außenministers. War das, als der kam, bei euch JournalistInnen auch ein Riesenhallo? Also wie sehr hat euch das überrascht?
Das war völlig überraschend. Völlig überraschend, zumal als Journalist schaut man ja nebenbei immer auch auf die Nachrichtenagenturen und das wurde so nach und nach angekündigt. Also erst hieß es, eine iranische Maschine sei in den Luftraum von Biarritz eingedrungen. Das klingt ja schon so. Also man weiß ja nicht, was passiert. Das Gefühl, also jetzt passiert vielleicht auch was ganz Schreckliches. Okay. Das wurde dann aber sofort wieder korrigiert. Nein, also es sei eine iranische Zivilmaschine und da der Außenminister Sarif gerade am Freitag in Paris gewesen war und ja im Vorfeld sogar gemunkelt worden war, dass Macron den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani einladen wird, kam man dann relativ schnell auf die Idee, dass hier, wie die Franzosen das so schön nennen, ein Coup d'Etre gelandet werden soll. Also ein echter Theater-Coup, ein Überraschungs-Coup und das war dann auch so. Und schnell wurde das dann auch von iranischer Seite, erst danach auch von französischer Seite bestätigt. Ja, es habe am Vorabend, also vorgestern Abend, wurde diese Einladung ausgesprochen. ausgesprochen, vom Außenminister, also Frankreichs, Jean-Yves Le Drian, also man hat das gleich wieder ein bisschen runtergespielt. Und am Abend kam es dann auch noch zu einem Treffen und auch mit dem Staatspräsidenten Macron. So, interessant war natürlich, was macht Donald Trump?
Oh ja.
Denn die Iraner hatten gleich erklärt, sie würden sich nicht mit den amerikanischen Delegationen treffen wollen. Und Trump hat heute dann gesagt, er habe davon gewusst. Macron habe ihn gefragt, sind sie damit einverstanden? Und er hat nur gesagt, so wurde das zitiert, wenn sie das machen wollen, dann machen sie es. Ich werde nicht mit ihm reden, aber bitte, allez-y, gehen Sie los.
Wobei zuerst wollte er das Ganze ja nicht kommentieren. Da haben ja zunächst schon mal irgendwie alle spekuliert, dass Trump gar nichts davon wusste. Jetzt behauptet er, er wusste das schon, könnte auch so ein bisschen gesagt worden sein, damit er nicht ganz dumm dasteht.
Ja, vielleicht. Also die US-amerikanische Seite hatte gestern auch zunächst mitgeteilt, man habe nichts davon gewusst. Hm. Genau, das wurde jetzt heute von Donald Trump korrigiert, was auch immer dahinter sich verbergen mag. Was er heute auch sagte, war, dass er nicht auf einen Sturz der iranischen Regierung hinarbeite. Er wolle einen starken Iran, aber eben einen Iran ohne Atomwaffen. Und das wäre im Grunde genommen genau vielleicht ein Indiz dafür, dass diese diplomatische Strategie Macrons durchaus aufgehen könnte. Denn das war immer so die Linie an Gemeinsamkeiten, die er benannt hatte nach der offiziellen G7-Runde zum Iran, dass man sich eben in zwei Sachen wirklich verständigt habe. Alle wollen, also alle G7 wollen keinen Iran mit Atomwaffen und alle wollen die Stabilität und den Frieden in der Region bewahren, wenn man das noch Frieden nennen kann.
Das hätte aber auch jetzt alles richtig schief gehen können, oder? Also ich meine, die US-Amerikaner sind wirklich nicht allzu gut auf Zarif zu sprechen. Der steht bei denen auch auf der Sanktionsliste. Also ja. Macron ist
er
da
persönlich,
auch
das ist der Punkt.
Ja, und ja, genau, Macron ist also ein enormes Risiko auch eingegangen.
Ich vermute, genau deshalb hat er sich schon vorher mit Donald Trump auch verständigt und hat gefragt, was er dann davon hält. Genau aus diesem Grund. Denn das wäre eine diplomatische Katastrophe gewesen, wenn Donald Trump im schlimmsten Fall abgereist wäre oder ähnliches. Also insofern wird er sich da rückversichert haben und das hat ja am Ende dann auch ganz gut funktioniert. Also der Coup der ist gelungen. Ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob das richtig geschickt war. Mhm. Oder wenn ich so drüber nachdenke beim Reden, glaube ich eher, dass es eher ein Fehler war von den Franzosen, Zarif einzuladen. Einfach deshalb, weil sie damit oder Macron damit das Format G7 nun endgültig gesprengt hat, Tür und Tor für solche Überraschungsgäste geöffnet hat. Ich meine, der nächste G7-Gipfel findet in den USA statt mit dem Gastgeber Trump. Und was ist, wenn der nun als Überraschungsgast, ich weiß nicht, Wladimir Putin einlädt, den
der
er ja gerne
Name
zurückwissen
kam
mir
auch.
Möchte.
Ja.
In den Sinn, ja, oder Kim Jong-un, das ist ja auch angeblich ein Freund. Ja, ich meine, wir wissen, Kim Jong-un betritt keine Flugzeuge. Insofern ist diese Chance eher gering. Aber gut, man weiß nie, was passiert. Also insofern hatte das schon so ein bisschen was von, ja, so eine diplomatische, auch Effekthascherei. Aber der Effekt war da, also der Coup ist wirklich gelungen.
Und das finde ich jetzt einen interessanten Gedankengang, den du da aufmachst, weil mein Gedankengang war erst ein total positiver, so im Sinne von, im Prinzip reagiert Macron ja nur auf Donald Trump, der grundsätzlich schon die internationalen Spielregeln ja geändert hat, weil er so seine eigenen festlegt und auch auf bisherige Normen im Prinzip ja pfeift. Jetzt hat Macron auch die Spielregeln geändert. Jetzt mit dem nächsten Gipfel tatsächlich in Miami, das öffnet dann theoretisch natürlich, wie du schon sagst, Tür und Tor, die Spielregeln nochmal komplett zu ändern. Und dann wird das Format vielleicht am Ende komplett gesprengt. Ist jetzt rein spekulativ, finde ich, aber wirklich einen ganz, ganz interessanten Gedankengang.
Wobei ich es kühn finde, dass du überhaupt von Spielregeln sprichst.
Mhm.
Denn mein Eindruck ist, dass es solche Regeln eigentlich nicht mehr gibt. Denn ich meine, was wir hier erleben in Biarritz, das ist im Grunde so eine Art G15-Gipfel. Zusammengestellt nach dem Konzept, das Macron und sein Stab sich ausgedacht haben, eben mit starker Präsenz afrikanischer Länder, aber auch die Staats- und Regierungschefs von Australien, von Chile, von Südafrika, von Ägypten sind da, wo man sich auch fragt, ja, was für eine Runde tritt da zusammen? Also das hat auch etwas Unkoordiniertes oder letztlich nicht wirklich Nachvollziehbares. Genauso kann man dann fragen, warum ist Brasilien nicht dabei zum Beispiel oder Argentinien? Ja, also das ist, also die Spielregeln sind schon, Die zerbröseln so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, und das hattest du ja eingangs gesagt, genau. Aber und es gibt keine internationale Ordnung mehr, die sich durch irgendwelche Gipfelformate, welcher Art auch immer, noch wirklich adäquat abbilden ließe.
Ja,
das ist wirklich das Problem. Und das sieht man hier sehr, sehr schön. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig oder mag diese Begriffe eigentlich sowieso nicht. Erfolg, Misserfolg.
Ja.
Und ich bin schon sicher, jetzt rätseln alle darüber, schreibe ich nun, das war ein Erfolg oder es war ein Misserfolg. Und ich mag das nicht. Ich finde auch, das kann man so nicht sagen. Es war ein Erfolg auf jeden Fall, dass die überhaupt alle miteinander geredet haben. Die Aufmerksamkeit war sehr, sehr groß für diesen Gipfel. Das ist schon so. Was dabei herausgekommen ist, wird man sehen. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ein bisschen was ist ja schon dabei herausgekommen. Aber weil du jetzt dieses Stichwort Spielregeln ins Gespräch bringst, also ich glaube, die gibt es so nicht mehr.
Stelle ich mir aber auch die Frage, ob man die überhaupt braucht oder ob wir nicht gerade tatsächlich in so einer Situation sind, wo die bestehende Ordnung sich einfach auflöst, wo wir tatsächlich erstmal herausfinden müssen, wie kann die Zukunft überhaupt aussehen. Und dafür muss man unter Umständen Regeln ja auch erstmal auflösen und gucken, was kann man an neuen Dingen ausprobieren. Da muss man dann auch letztlich, und deshalb finde ich dieses Format, was Macron geschaffen hat, auch so interessant, einfach miteinander reden. Also es wird ja oft diese Frage gestellt, was bringt der G7-Gipfel überhaupt noch? Und indem Macron das jetzt geöffnet hat, mehr dazugeholt hat, hat er mehr Stimmen in einen Diskurs eingebracht. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein Formatweg sein, wie man eben auf den Weg zu einer neuen Ordnung kommen kann.
Ja, aber dieses Format, so wie wir es jetzt hier erleben, hat ja auch immer etwas Willkürliches.
Mhm.
Etwas absolut Willkürliches oder Individuelles, also in diesem Fall hat es Macrons Handschrift. Er hat die eingeladen, die Partner, wie er sagt, die er für wichtig hält. Und hier, Trump könnte nächstes Jahr ganz andere Länder hinzubitten. Und dann hätten wir ein ganz anderes Format. Und ein Format, ich meine, wir reden jetzt immer wie selbstverständlich von G7. Wenn man sich noch erinnert, wofür die G7, aber auch wenn ich es richtig erinnere, von einem Franzosen, Valéry Giscard d'Estaing, vor 40 oder 44 Jahren wohl ins Leben gerufen sind, da ging es darum, dass der Westen sich einigt, um sich untereinander zu verständigen und eine Haltung zu formulieren gegenüber dem Osten sozusagen. Also damals noch Kalter Krieg und so. Das war die Grundidee. Und die hatte ja auch damals irgendwie auch ihre Berechtigung. Oder zumindest kann man sie nachvollziehen, auch wenn man das Format ablehnt, aber man kann verstehen, was die wollten. Aber das ist ja alles irgendwie vorbei. Also auch, oder wenn man jetzt sagt, die stärksten Wirtschaftsländer sitzen hier am Tisch. Ist ja Quatsch.
Ja.
Dann müsste bitteschön aufs Mindeste China mit hinzu.
Ja.
Russland, Brasilien, so. Also das ist, also es stimmt hinten und vorne nicht mehr. Macron ist jetzt den Weg gegangen, sozusagen eine individuelle Lösung zu suchen. Und vielleicht kommt da was bei raus. Das kann man, glaube ich, frühestens mittelfristig oder langfristig sehen. Also das ist, aber es ist schon, es drückt die Konfusion aus, die wir in der internationalen Ordnung vorfinden oder die im Moment einfach da ist. Ja. Die zeigt sich hier wirklich bemerkenswert deutlich.
Dann lass uns vielleicht tatsächlich zum Abschluss noch mal ein bisschen auf Inhalte gucken, weil es ist ja inhaltlich ganz viel diskutiert worden, nicht nur in großen Runden, sondern auch in bilateralen Gesprächen, die ja eigentlich bei diesen Gipfeln immer das Wichtigste sind. Es gibt jetzt kein Abschlusskommuniqué, das hat Macron auch so neu festgelegt, gibt aber ein paar Positionspapiere zu einzelnen Themen. Wo würdest du denn sagen, ja, da ist tatsächlich irgendwas konkret geworden.
Na, es gibt einiges Konkrete, aber das Problem ist immer, dass man ja nie weiß, wie tragfähig das ist. Da sind wir wieder bei der Zuverlässigkeit oder der politischen Zukunft, worüber wir vorhin sprachen, der Beteiligten. Also zum Beispiel, dass die USA sagen, wir wollen keinen Regimewechsel im Iran. Das ist ja erstmal schon mal was. Im französisch-amerikanischen Streit um die Digitalsteuer hat man eine Einigung erzielt. Die Federführung liegt jetzt bei der OECD. Die machen eine international abgestimmte Digitalsteuer, bereiten das vor. Soll Ende 2020 kommen. Regenwälder Amazoniens, da werden die G7-Staaten technische, finanzielle Soforthilfe auf den Weg bringen. Und es soll eine Initiative für Amazonien auf den Weg gebracht werden, zusammen mit den Anrainerstaaten, so die denn wollen, würde ich mal hinzufügen. Bei Brasilien wäre ich mir da nicht so sicher. Das Ganze im Rahmen der Vereinten Nationen. Übrigens nebenbei, die Vereinten Nationen, das wäre für mich wirklich noch ein Format, das noch die Situation in der Welt abbildet, einfach weil da alle Staaten vertreten sind und Stimme haben. Nun ist das auch das Problem der UN, also diese schiere Größe. Aber immerhin, das ist nochmal so, wo zumindest theoretisch alle an einem Tisch sitzen. Die Sahelzone war ja hier großes Thema. Da gab es die Absichtserklärung, man werde also die Maßnahmen intensivieren, da die Stabilisierung der Region wiederherzustellen. Es gab auch konkrete Hilfszusagen. Der Afrika-Schwerpunkt des Treffens hat doch dem Kontinent, und sei es nur für einige Stunden, internationale Aufmerksamkeit gebracht. Also das sind schon Dinge, ja, die bleiben. Was mit dem Klimaschutz wird, das muss man sehen. Da war es für mich bisher etwas blumig, was da zu hören war. Die haben heute Vormittag getagt. Aber grundsätzlich bleibt das Problem, dass diese Absprachen, Hilfszusagen und so weiter letztlich, ja, man weiß nicht, was daraus wird, wie tragfähig das ist unabsehbar.
Ordnung der Welt also noch nicht wiederhergestellt, aber immerhin drüber gesprochen.
Nein.
Ich danke dir für die Eindrücke.
Gerne.
Heute ist der 26. August 2019 und damit der erste Jahrestag des Todes von Daniel H., der in Chemnitz letztes Jahr getötet wurde. In der vergangenen Woche haben wir ja schon über das Urteil gegen einen der Verantwortlichen seines Todes gesprochen. Und jetzt gucken wir ein paar Tage vor der Landtagswahl in Sachsen nochmal nach Chemnitz und nach Dresden. Denn in beiden Städten gab es an diesem Wochenende Demonstrationen. Am Samstag der Aufruf des Bündnisses Unteilbar. Flagge sollte da gezeigt werden gegen Fremdenhass. 40.000 Menschen sind gekommen nach Dresden. Es war wahrscheinlich die größte Demo dort seit Mauerfall. In Chemnitz gab es ein dreitägiges Bürgerfest, rund 67.000 Besucherinnen und Besucher. Und dann gestern Abend rund 450 Rechtsextreme des Bündnisses Pro Chemnitz, die demonstriert haben. Angemeldet war eine Demo mit bis zu 1.000 Teilnehmern. Das Ganze für uns beobachtet das Wochenende über hat Nadine Lindner. Nadine, lass uns das mal Stück für Stück angucken und vielleicht fangen wir einfach tatsächlich am Samstag an bei Unteilbar. Wer ist da eigentlich zusammen auf die Straße gegangen?
Tja, also das waren ganz, ganz unterschiedliche Teilnehmer. Ich finde, es lohnt ein kleiner Blick mal auf die Initiatoren. Das waren 400 Vereine, auch ganz unterschiedlicher Natur. Da waren aber auch noch Gewerkschaften dabei. Da waren auch einige Parteien dabei, die da, ich finde, so ein bisschen so eine Sonderrolle gespielt haben. Da waren Flüchtlingshelfer aus Sachsen dabei, aber aus dem ganzen Bundesgebiet. Es war aber auch unter diesen 400 war auch die interventionistische Linke dabei, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz im Verfassungsschutzbericht aufgeführt wird als linksextremistisch und möglicherweise einer der Gründe war, warum bestimmte Leute eben nicht da waren. Mir sind zwei Leute oder zwei Redebeiträge jetzt von diesem langen Demo-Tag in Dresden besonders hängen geblieben. Mhm. Und der eine kam von Karena Schlewitt, das ist die Intendantin des Festspielhauses Hellerau. Das ist hier am Rande von Dresden eigentlich sehr renommiert, sehr experimentierfreudig, machen sehr viel Tanzperformances, so Live-Künste. Und die hat gesagt, ja, die Künstler, die Kulturszene in Dresden, die braucht ein demokratisches Umfeld. Und mich hat das deswegen, das hört sich jetzt erstmal relativ banal an, aber es wird halt deswegen interessant, weil die AfD im Dresdner Stadtrat nämlich dieses Festspielhaus Hellerau am liebsten eigentlich, naja, abwickeln möchte. Oh. Weil sie halt sagt, das ist ein experimentelles Groschengrab. Man steckt da viel zu viel Geld rein, man soll das einfach vermieten und dann ist gut. Und da steht halt so ein bisschen, finde ich, sinnbildlich dafür, dass die AfD verschiedene Initiativen, Flüchtlingshilfe, linke Vereine angreift und auch jetzt im Landtagswahlkampf immer wieder sagt, wir wollen denen die Finanzierung entziehen. Das ist mir ein paar Mal hier begegnet, deswegen habe ich da nochmal besonders hingehört. Und die andere war die Publizistin Caroline Ehmke, die man ja kennt, wegen ihres Buches gegen den Hass, aber auch wegen ihrer Kolumnen zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Und die hat so ein interessantes Statement abgelassen, wo ich das Gefühl hatte, ja, das pegelt genau zwischen Erschöpfung und Kampfgeist so hin und her, weil sie hat gesagt, sie ist eigentlich müde davon, zu erklären, dass es die Umvolkung nicht gibt, genauso wie sie nicht erklären will, dass es den Osterhasen nicht gibt. Und sie hat gesagt, mit solchen Debatten fehlt uns Zeit für die wichtigen Debatten, die wirklich wichtigen Debatten, wie zum Beispiel soziale Politik für alle in dieser Republik. Und ich finde, das hat man auch gemerkt und dieses Hin- und Herpendeln so zwischen, naja, so ein bisschen ausgelassener Demo-Stimmung, es gab viel Musik und es wurde dann auch viel getanzt. Aber ich hatte das Gefühl, das hatte immer so einen ernsthaften Unterton bei allen, weil jeder wusste, hier steht was auf dem Spiel und weil halt auch viele so von diesen kleineren Flüchtlingsinitiativen, mit denen ich mich unterhalten habe, hier so aus Sachsen, aber auch aus Brandenburg, die sagen halt, naja, so in den kleineren Städten, wir müssen halt auch ordentlich was einstecken. Wir kriegen halt auch richtig Gegenwind für unsere Arbeit. Und das hat man an diesem Tag, so diese Ambivalenz immer deutlich gespürt.
Aber da muss ich vielleicht nochmal nachfragen, für was oder gegen wen wurde denn dann eigentlich demonstriert? Also war das jetzt eine Anti-AfD-Demo? War das eine Pro-Demokratie-Demo? Also wie würdest du das charakterisieren?
Na, das war beides. Also es wurde auch gegen die AfD explizit sich ausgesprochen. Aha. Manche haben das dann so ein bisschen verklausulierter gemacht. Es gab sehr viele Wahlaufrufe, dass man zur Wahl gehen soll und bitte, naja, wie hieß es, die richtige Entscheidung treffen soll. Aber grundsätzlich ging es unter dem Motto unteilbar darum zu sagen, vor allem auch zu sagen, der Sozialstaat ist für alle da, nicht nur diese Gesellschaft, auch der Sozialstaat ist für alle da, es soll für alle reichen und es sollen jetzt nicht bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft in Konkurrenz zueinander gestellt werden. Also das heißt zum Beispiel Flüchtlinge oder ältere Menschen, Rentner. Das war so der Grundtenor, unter dem man sich dort versammelt hat. Aber es hatte dann durchaus unterschiedliche Schattierungen, was die Gruppen auch daraus gemacht haben.
Aber grundsätzlich kann man schon sagen, eher eine pro-demokratische Demonstration. Du hast es schon gesagt, einige Akteure haben aber explizit ihre Teilnahme abgelehnt. Unter anderem die CDU, FDP war auch nicht unbedingt dabei. Warum tun die sich so schwer, bei solchen Demonstrationen mitzumachen, wenn die doch eigentlich für eine gute Sache gedacht sind?
Ja, weil Wahlkampf ist und weil sich die CDU tatsächlich schon seit längerer Zeit schwer tut mit diesen breiten Bündnissen, wo halt unter anderem auch die Antifa mit dabei ist. Interventionistische Linke hatte ich ja schon drüber gesprochen und das war auch eine der Begründungen, die Michael Kretschmer gesagt hatte für seine Nichtteilnahme. Er hat so ein bisschen so eine Doppelstrategie probiert. Er hat gesagt, ja, er zollt denjenigen, die für Demokratie demonstrieren, seinen Respekt, aber er würde nicht teilnehmen, weil zum Beispiel die Kritik am Polizeiaufgabengesetz in Sachsen, da könnte er nicht mitgehen, wenn das so stark kritisiert wird. Oder auch Pro-Seenotrettung, da ist er nicht dabei und er will halt auch nicht mit der Antifa zusammen demonstrieren. Man muss aber ihm tatsächlich zugutehalten, dass er zum Beispiel in Ostritz dabei war, dort, wo es gegen dieses beinharte Neonazi-Festival gab, eine Demonstration, ein kleines Bürgerfestival gab, da war er dann dabei. Also er entzieht sich nicht immer. Aber meiner Ansicht nach kann er sich das kurz vor einer Landtagswahl nicht leisten, weil es ist schlicht und ergreifend so, die allermeisten, die zu dieser Unteilbar-Demo gehen, die würden eh nicht die CDU wählen. Ich glaube, denen fällt sonst vielleicht eher die Hand ab. Aber konservative Wähler könnte er durchaus verprellen, wenn er sich dann dort sehen lässt, quasi mit den in Anführungszeichen falschen Leuten.
Es waren ja viele andere BundespolitikerInnen auch da, ziemlich viele Zugereiste. Gab dann natürlich auch schöne Fotos. Ich hatte so kurz das Gefühl von, boah, das ist jetzt schon insgesamt ziemlich viel politische Inszenierung, weil es ja letztlich auch einfach ist, bei so einer Demonstration mitzumachen, im Gegensatz zur, ich sag mal, täglichen antifaschistischen Arbeit, wo es teilweise wirklich ungemütlich werden kann. Aber dann kam mir der Gedanke, vielleicht funktioniert Politik genau so ja auch manchmal, dass man in so einer Situation dann einfach mitmacht und sich zeigt. Wie stehst du dazu?
Ach naja, ich finde das schon gut, dass Leute auch symbolisch tatsächlich mal zeigen, wir stehen an eurer Seite. Und das wird auch schon gesehen, auch gerade bei den kleineren Initiativen. Natürlich muss das dann in der Fläche und über längere Zeit dann natürlich auch funktionieren. Aber zum Beispiel, wenn ein Olaf Scholz da ist oder eine Katja Kipping von der Linkspartei oder ich finde den Vogel in puncto Bilder haben eigentlich die Grünen abgeschossen mit Annalena Baerbock, der Parteivorsitzenden, die auf den Schultern von Toni Hofreiter, dem Fraktionsvorsitzenden, saß.
Ein bisschen grenzwertig.
Ja, da dachte ich so, okay, das ist so diese Festival-Optik, mit der man dann irgendwie kokettiert, die vielleicht der Ernsthaftigkeit der Sache nicht ganz angemessen ist. Aber wenn man darüber reden will, welches Bild veröffentlicht wird, haben die Grünen noch auf jeden Fall ihren Punkt gemacht. Mhm. Ich habe mich bei der SPD, um das jetzt noch kurz ketzerisch irgendwie einzuführen, dann gefragt, ob man dann irgendwie gegen die eigene Sozialpolitik dann auch demonstriert oder wie man dann dazu steht. Aber ja, es ist eine Bühne, aber es hat sich noch in Grenzen gehalten. Und man muss halt auch sagen, die Initiatoren von Unteilbar haben die Parteien auch explizit ans Ende des Demonstrationszuges, ich möchte sagen, verbannt. Die kamen dann zu dieser Abschlusskundgebung, ich würde sagen, bestimmt gute anderthalb Stunden später als alle anderen.
Okay, machen wir mal einen Haken an Dresden und gucken weiter nach Chemnitz. Da war an diesem Wochenende großes Bürgerfest. Ersatz für das abgesagte Stadtfest. Und dann gab es aber auch noch einen Aufmarsch von Rechtsextremen. Aber dennoch, da kamen deutlich weniger als erwartet. Es waren ja 1000 angemeldet, nur so knapp 450 sind gekommen. Hast du da eine Erklärung für, dass es dann doch am Ende so vergleichsweise wenig waren?
Ja, das hat mich ehrlich gesagt aufgewundert, weil ich war gestern in Chemnitz unterwegs, den ganzen Tag bei diesem Bürgerfest und dann auch bei dieser Pro-Chemnitz-Demo und ich wusste quasi, bis die angefangen haben, nicht richtig, was jetzt davon zu halten ist, wie groß oder klein das wird, ob das eskaliert oder nicht. Möglicherweise hat sich's irgendwie so ein bisschen totgelaufen, das Thema. Und ich muss halt auch sagen, also diese Art von Reden, die da gestern Abend bei Pro Chemnitz gehalten wurden, ich muss gelinde sagen, ich war ein bisschen fassungslos. Also weil man hat in einer Art und Weise Öl ins Feuer gegossen, hat über diesen Staat, über die Politiker hergezogen, sodass es dann vielleicht doch nicht so anschlussfähig ist für Leute, die sich dann doch irgendwie der Mitte noch zurechnen.
Zumal ja parallel auch, ich habe es angesprochen, dieses Bürgerfest stattgefunden hat. Und nach all dem, was ich davon mitbekommen habe, und das ist jetzt tatsächlich nur der Blick von außen, du kannst das wesentlich besser beurteilen, aber ich hatte das Gefühl, dass da tatsächlich so ein bisschen stärker auch der interne Austausch gesucht wird. Also stärker ein Miteinander, der Versuch zu verstehen und vielleicht auch wieder versöhnen. Oder ist das jetzt ein zu positiver Außenblick?
Ja, ich finde, es gibt einen interessanten Ton, den ich noch von gestern mitgebracht habe, der das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Das ist Sebastian Thieswald, das ist der Pressesprecher von Herzschlag, von diesem ehrenamtlichen Verein, die dieses dreitägige Fest in der Innenstadt mit mehreren Bühnen, mit X-Bands aus der Region auf die Beine gestellt haben. Und der hat nochmal die Motivation erklärt.
Liebe Chemnitzer, unterstützt uns. Versucht doch mal, eure eigene Stadt dort einfach nach außen anders darzustellen. Nämlich so, wie wir sie an 364 Tagen im Jahr wahrnehmen. Als eine attraktive, friedlich, fröhliche Stadt.
Ja, und das ist natürlich auch ziemlich notwendig. Es gibt allerdings da auch wieder so Schattierungen. Also ich habe mich gestern in Chemnitz mit super vielen Leuten unterhalten und ich habe ganz unterschiedliche Meinungen und Rückmeldungen bekommen, wie es ihnen denn geht. Ich habe unter anderem, beziehungsweise mein Kollege vom MDR hat einen interessanten Ton mitgebracht von jemandem, der in diesem Bürgerfest war, an der Bühne, wo ich auch war, wo es klassische Musik gab. Es war ein schöner Sommersonntagnachmittag. Es war wirklich sehr schön und die saßen, haben die Musik genossen und haben dann aber Folgendes gesagt.
Dampf machen, damit ihr nicht noch mehr Ausländer reinnimmt. Denn wo man hinläuft, in jeder Ecke sind die Ausländer.
Tja, wo man hingeht, sind die Ausländer und das ist nicht unbedingt positiv im Sinne dieses älteren Chemnitzers. Das sind dann so Untertöne, die begegnen einem dann halt auch immer wieder. Und das ist das, was mir zum Beispiel auch Migranten erzählt haben, die schon länger in Chemnitz wohnen, teilweise seit 20 Jahren selbstständig sind als Fitnesstrainer, aber denen man halt ansieht, dass sie aus Syrien bzw. Palästina kommen. Und die sagen, das hat sich nochmal verschärft. Also gerade ältere, dass sie gerade von älteren Chemnitzern schräg angeguckt werden, Sprüche bekommen, so nach dem Motto, ja, wir müssen dich hier durchfüttern, oder wir müssen für deine Unterkunft bezahlen, dass da viel Neid ist. Aber es hat dann auch wieder noch eine andere Seite. Und die hat Heinrich von der Grünen Jugend, der ist 17, auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, es ist halt aber auch viel passiert in der Zivilgesellschaft.
Jetzt würde ich sagen, sehr friedlich. Es gibt jetzt ein sehr großes Miteinander, was ich irgendwie sehr schön finde. Also viele Straßenfeste im Sommer.
Ja, und das ist das, was mir dann auch bei diesem Gegenprotest zu Pro Chemnitz begegnet ist. Die sagen, Mensch, wir haben ganz kurzfristig mobilisiert und wir haben hier halt 300 Leute auf die Beine gestellt.
Also würdest du schon sagen, es hat sich auch, du warst ja lange Landeskorrespondentin in Sachsen, es hat sich in dem Bundesland, was so das zivilgesellschaftliche Engagement angeht, was zum Positiven verändert?
Ich würde sagen, ja. Also wenn ich mich nochmal zurückerinnere an das Jahr 2015, Höhepunkt der Flüchtlingskrise, so lange habe ich ja dann hier auch gearbeitet, da brannte richtig die Luft, um das jetzt mal etwas lapidar auszudrücken. Und mein erster Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe, nachdem ich jetzt wieder hierher gekommen bin vor der Landtagswahl, das war am Donnerstag letzte Woche das Wahlforum in Chemnitz, wo Michael Kretschmer als Direktkandidat antreten will, unter anderem gegen Sebastian Wippel von der AfD. Und man hat dort 2 Stunden lang in Chemnitz total sachlich mit diesen ganzen Direktkandidaten diskutiert. Es gab total viele Fragen aus dem Publikum, jetzt nicht nur zur Asylpolitik, sondern auch Sozialpolitik, Bildungspolitik. Und es gab dann ganz am Ende einen, der recht laut geworden ist, provoziert hat, aber das war wirklich die Minderheit. Und das ist auch das, was mir die Landeszentrale für politische Bildung dann noch gesagt hat. Die haben gesagt, wir machen jetzt in allen 60 Wahlkreisen, die es gibt für den Landtag, so ein Wahlforum. Und grundlegend, die sind total gut besucht und die Leute haben richtig Interesse zu reden und hören total aufmerksam zu. Also das ist auch schon positiv hier.
Also am Ende kann man dann doch sagen, reden hilft. Ich danke dir für diese Eindrücke, Nadine. Inwieweit die AfD von den Wahlen in Sachsen und Brandenburg und später auch in Thüringen profitieren kann und will, damit beschäftigt sich Nadine übrigens heute in unserer Reihe Hintergrund. Zwischen Umfragehoch und internem Machtkampf, wohin steuert die AfD, so der Titel. Und zu hören gibt es das zum Beispiel in unserer Deutschlandfunk-Audiothek, allerdings erst nach der linearen Ausstrahlung, heute am 26. August 2019. Das heißt, das Ding müsste ab 19 Uhr verfügbar sein. Wer den Podcast also morgen hört oder übermorgen oder am Wochenende, bitte diesen Hinweis aufs lineare Programm ignorieren. Das ist jetzt ein bisschen weird, ich weiß, aber manchmal geht es nicht anders. Ich empfehle aber sowieso generell Hintergrund hören und zwar jede Ausgabe, das lohnt sich wirklich. Also, soweit für heute. 26. August 2019 ist es, immer noch. Fragen und Feedback und alles, was Sie loswerden möchten, gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.